Karin Ahlers startet in ein neues Leben. Von Leipzig nach Potsdam. Es ist Oktober, aber ich spüre weder Jahreszeit noch Witterung. Angst erfüllt mich. Eine wahnsinnige Angst, kontrolliert und zurückgeschickt zu werden. Mein Plan darf nicht scheitern. Ich möchte Schwesternschülerin im Kinderkrankenhaus Walldörfer werden. Dann stehe ich auf den Leipziger Hauptbahnhof in meinem etwas angerauten Kostüm in grau-schwarz, das mein Vater mir genäht hat. Warte ich zitternd auf den Zug nach Potsdam. Das sollte die erste Station meiner Reise sein. Die Vergangenheit in meiner Geburtsstadt lasse ich hinter mir. Meine Familie, die mich behütet und beschützt hat, ist verreist. Vater, Mutter und meine zwei jüngeren Brüder besuchen für mehrere Tage Verwandte in der Tschechoslowakei. Sie ahnen nichts von meinem schnellen Entschluss. Es gibt noch einen 6 Jahre älteren Bruder Dieter, der durch die Welt reist. Seine Neugier auf die Ferne, seine Abenteuerlust haben mich stets fasziniert. Vielleicht hat er mich angesteckt. Ich bin 1942 in Leipzig geboren. Die Zeit ist mehr als unruhig. Der Zweite Weltkrieg wirbelt den Alltag und die Familien durcheinander. Mein Vater ist als Soldat im Krieg. Die Großeltern helfen, wo sie nur können. Sie haben einen kleinen Krämerladen und irgendwie geht es immer für alle weiter. Vati ist erfinderisch, er pflegt Kontakte und spürt nach dem Krieg viele Quellen auf, aus denen Nahrungsmittel fließen. Meine Kinderjahre sind glückliche Jahre. Zusammen mit meinen Spielkameraden erlebe ich Abenteuer pur. Wir entdecken Ruinen und Kellergänge und fühlen uns wie die Helden. Unsere Familie wächst weiter. 1949 kommt Bernd auf die Welt und 1954 macht Thomas die Familie komplett. Ich kümmere mich viel und gern um die Kleinen. Wir Kinder sind eine Einheit. Es ist aber auch eine Verantwortung als große Schwester. Die trage ich gern, selbst wenn es nicht immer leicht für mich ist. Nach 8 Jahren in der Volksschule geht meine Schullaufbahn zu Ende. Bei der spannenden Berufswahl meldet sich die halbe Verwandtschaft mit guten Ratschlägen zu Wort. Ich möchte Friseurin werden, das wird gleich vielstimmig abgeschmettert. Schneiderin oder vielleicht Abitur, das überzeugt mich nicht. Nein, ich möchte im Krankenhaus arbeiten, wie meine Tante, die Hebamme im Bethanien-Krankenhaus in Leipzig ist. Vati ist dagegen, weil er Angst hat, dass ich Nonne werde. Für mich ist das Krankenhaus eine prima Wahl. Den Kindern zu umsorgen, kann ich mir gut vorstellen. Also 3 Jahre Bethanien. Dort erfahre ich viele schöne Dinge, lerne aber in erster Linie, was es heißt, zuzupacken. Küche, Garten, Wäsche und Stationen rufen nach Ordnung. Es geht rund. Von meinem Traumberuf, Kinderkrankenschwester, bringt es mich nicht ab. Meine Tante ist mit der Oberschwester des Duvenstedter Kinderkrankenhauses befreundet. Zu ihr stellt meine Tante einen Kontakt her und organisiert meine Flucht aus der DDR. Als meine Eltern in der Tschechoslowakei sind, muss ich handeln. Ich putze unsere Wohnung in Leipzig-Blitzbank, packe die Papiere von Bethanien zusammen, die später bei der Rente wichtig werden sollen, und schnappe einen kleinen Koffer. Das Reisen von Ost nach West ist 1959 kein Kinderspiel. Mit wenig Gepäck täusche ich ein Wochenendtrip nach Berlin vor. 6 Schlüpfer, ein Pullover, Nachthemd, die geliebte Seife und mein Waschzeug müssen reichen. Ohne umhäkelte Stofftaschentücher gehe ich nicht aus dem Haus. Eine Teekanne und das große silberne Essbesteck von Oma und Opa müssen ebenfalls mit. Der Zug fährt in Richtung Potsdam ein. Adieu Leipzig. Vor Aufregung stehe ich total neben mir. Am Bahnhof in Potsdam treffe ich den Vater einer befreundeten Bethanien-Schwester. Er kennt sich aus. Alles ist organisiert im Haus Bethanien in West-Berlin. Gibt er mich ab. Die ganze Aktion geht rasant über die Bühne. Ich bin völlig verwirrt. Dort bleibt für mich nicht mal Zeit, um zur Toilette zu gehen oder etwas zu essen. Eine Schwester treibt mich zur Eile. Der Flug nach Hamburg ist gebucht. Tempelhof, wir kommen. Am Flughafen tauscht die Schwester für mich aus in Westgeld, drückt mir das Ticket in die Hand und verschwindet. An der Passkontrolle erwischt es mich kalt. Ich zeige ihnen meinen Ausweis und sage kein Wort. Die Beamten fragen mich immer wieder nach meinem Namen und dem Reiseziel. Ich bin noch nicht 18 und ich will nicht zurück. Läuft es wie ein Spruchband in mir ab. Sie erklären mir etwas von notwendigen Angaben bei einem eventuellen Absturz. Das leuchtet mir irgendwie ein und schließlich nenne ich Vor- und Zunamen mein Ziel Hamburg. Das reicht Ihnen Gott sei Dank. Eigentlich sind Sie sehr nett zu mir, aber ich bin mit der Situation einfach überfordert. Im Flugzeug wird Essen angeboten, ich lehne alles ab, weil ich meine, ich muss es bezahlen. Mir ist kalt, die Angst lässt mich nach wie vor keinen klaren Gedanken fassen. Die Ankunft in Hamburg. Am frühen Abend landet die Maschine auf dem Hamburger Flughafen. Wie ferngesteuert laufe ich hinter einer größeren Gruppe von Passagieren her. Ich habe Glück. Wir kommen zu einem Jasperbus, der zum Hamburger Hauptbahnhof fährt. Es kostet mich 2,50 Mark, das sind 10 Ostmark, aber ich habe keine Wahl. Am Hauptbahnhof telefoniere ich mit der Oberin des Kinderkrankenhauses Elfriede. Ich soll mit der Bahn nach Wohldorf-Ohlstedt fahren. Ich verlasse das Gebäude Richtung Kirchenallee und warte auf die Straßenbahn. Ich friere und habe ein komisches Gefühl. Auf meine Fragen zucken die Passanten nur die Schultern. Irgendwann finde ich heraus, dass ich eine U-Bahn nehmen muss. Eigentlich ist mir alles längst zu viel. Die Lichter, die Reklame, die vielen Menschen in meiner Nähe, das ist nicht meine Welt. Außerdem habe ich den Eindruck, dass die Leute mich überhaupt nicht verstehen. Ich spreche eben reinstes Sächsisch. Während der Fahrt achte ich genau auf die einzelnen Stationen. Da taucht ein Schild Volksdorf auf. Der Name sagt mir etwas. Aber ist das nicht ein Ort nahe der Ostseeküste? Was soll ich bloß machen? Ich studiere nochmal den Routenplan und merke, dass ich richtig bin. In Ohlstedt steige ich aus und weiß wieder nicht weiter. Die Leute eilen einfach davon. Ich frage mich mühsam durch und fahre noch 2 Stationen bis Wohldorf. Total erledigt musste ich zur körperlichen Erleichterung ins Gebüsch am Bahnhof. Jetzt noch ein Fußmarsch bis Duvenstedt. Im Dunkeln ein Weg ins Ungewisse. Ich fürchte, meine Beine bringen mich nicht mehr hin. Gegen 21 Uhr erreiche ich das Kinderkrankenhaus und melde mich am Eingang. Oberin Elfriede erscheint und grüßt kurz und ruft sofort eine andere Schwester, die mir mein Bett zeigen soll. Später erfahre ich, dass ich mitten in einen Fernsehkrimi geplatzt bin. Das geht natürlich gar nicht. Ich betrete ein Zimmer im 2. Stock, finde ein leeres Bett, beziehe 2 alte Decken und möchte nur noch schlafen. Die ersten Eindrücke. An Ausruhen ist nicht zu denken. Am nächsten Morgen wird um 5.30 Uhr an die Tür geklopft, das übliche Zeichen zum Aufstehen. Verschlafen stelle ich fest, dass ich das kleine Zimmer mit 2 Mädchen teile. Sie sind ganz schnell verschwunden und überlassen mir das einzige Waschbecken. Ich schaue mich um. Auf Gardinen wurde ganz und gar verzichtet, also freie Sicht von außen. Rasch mache ich mich frisch, laufe die Treppe hinunter und treffe auf Sigrid, die Haus- und Schulschwester. Sofort spüre ich, dass sie von einer Aura kühler Unnahbarkeit umweht ist. Sie ist eine kleine, stolze Person, die, wie ich später erfahre, aus Danzig kommt. Die Unterkunft von der ersten Nacht bleibt mir erhalten. Mir wird ein winziger Spind zugewiesen, in dem selbst meine spärlichen Habseligkeiten kaum Platz finden. Schwester Sigrid zeigt mir die 4 Duschen im Keller und die Milchküche. Meine nächste Station ist das Schneiderzimmer. Dort lerne ich eine nette Frau Böttcher kennen. Die hat eine Ausstattung für mich. Das Kleid ist blau-weiß, hat kurze Ärmel, endet eine Handbreit über dem Knöchel. Dazu eine gebrauchte Schürze und eine Haube auf den Kopf. Dies ist speziell gefaltet. Eine Kastenhaube für Schülerin. Das reicht natürlich nicht als Begleitungsvorrat. In der Obhut von Frau Böttcher soll ich zwei weitere Kittelkleider und die entsprechenden Schürzen fertigen. Gemeinsam arbeiten wir uns vor und werden schnell ein tolles Team. Frau Böttcher hilft mir, wo sie nur kann. Wie wird mein neues Leben in Duvenstedt aussehen? Ich bin neugierig auf die Menschen, auf die Arbeit und auf alles, was im Haus passiert. Der Ausbau der Kinderchirurgie. 1958 kommt Dr. Werner Armin von Eggespache nach Duvenstedt und wird Chefarzt der Kinderchirurgie. Als Nachfolger von Professor Dr. Burchardt übernimmt er 1974 zudem die ärztliche Leitung des Hauses. Von Eggespache gilt als Pionier auf seinem Gebiet. Die Facharztausbildung absolvierte er bei Professor Fritz Rehbein, dessen spektakulären, erfolgreichen Operationsverfahren als Geburtsstunde der modernen Kinderchirurgie gelten. Es war für mich ein unglaublicher Glücksfall, die Anfangszeit der modernen Kinderchirurgie miterlebt zu haben, sagt von Eggespache bei seinem Amtsantritt. Kinder, die wegen einer angeborenen Fehlbildung früher mit Sicherheit starben oder wegen eines bösartigen Tumors, schwerer Erkrankung der Bauchorgane, der Harnorgane und des zentralen Nervensystems nicht gerettet werden konnten, können wir jetzt heilen. An seinem neuen Arbeitsplatz findet Dr. von Eggespache eine kleine chirurgische Abteilung vor. Ausgestattet mit einem Operationsraum, Röntgen und Laborräume. Die Abteilung soll bei Unfällen in der Nachbarschaft wohnortnahe Hilfe gewährleisten. Folglich werden in den ersten Jahren hauptsächlich kleine Notfallpatienten aus den Walddörfern und dem Alstertal mit Platzwunden, Knochenbrüchen und anderen Verletzungen behandelt. Als Anfang der 60er Jahre durch den Rückgang der Tuberkuloseerkrankung Betten im Haus frei werden, beschließt von Eggespache, seine Abteilung zu erweitern. Nach dem Ende 1963 der letzte TBC-Patient das Krankenhaus verlassen hat, wird am 1. Januar 1964 die neue Chirurgiestation eröffnet. Zusammen mit zwei Kinderärzten, einer Assistenzarzt und zwei Chirurgen baut Eggespache sie zu einem bedeutenden kinderchirurgischen Zentrum in Norddeutschland aus. Werden bei seinem Amtsantritt 600 Operationen im Jahr durchgeführt, ist es 1965 bereits 1500 Operationen. 1970 zählt man 2300 Eingriffe und seit 1973 werden durchschnittlich etwa 3000 Patienten pro Jahr operiert. Diese Entwicklung spiegelt die Fortschritte der medizinischen Entwicklung seit Ende der 50er Jahre. Kinder sind keine kleinen Erwachsene. Voraussetzung für diese Erfolge, die neue Operationsmethoden und Techniken, ist ein Paradigmenwechsel in der Medizin. Basierend auf der Erkenntnis, dass Kinder eine ganz spezielle Physiologie und Psychologie haben. Von Eggespache, gerade in der Chirurgie gilt, dass das Kind nicht etwa nach einem kleinen Erwachsenen ist, sondern eine anatomische und physiologische Anlage hat, die besondere Kenntnisse und Fertigkeiten bei einer Operation voraussetzen. Auch in der Beziehung zwischen Arzt und Patient schlägt der engagierte Chirurg einen neuen Weg ein, um alle möglichen Anstrengungen von seinen Patienten fernzuhalten, fordert er, ein schwerkrankes Kind darf nicht von einem Arzt zum anderen geschickt werden, sondern Spezialärzte müssen an sein Bett kommen, Auch dann, wenn der Arzt aus einem anderen Krankenhaus gerufen werden muss. Die Patienten kommen aus Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein in die Duffenstädter Klinik. Im Verhältnis zu seiner Größe bietet das Haus ein unglaubliches Leistungsspektrum. Mit Ausnahmen von Herzerkrankungen können fast alle chirurgischen Krankheitsbilder operiert werden. Besondere Erfolge erzielen die Ärzte bei der Behandlung von angeborenen Fehlbildungen, der sogenannten Missbildungschirurgie, sowie in der Unfallchirurgie. Bei allen Fortschritten sieht von Eckespare eine Grenze. Das Ziel einer Operation dürfe es nicht sein, Kinder vorübergehend zu retten. Ziel muss es sein, dem Patienten ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Rein technisch gesehen ist fast alles operierbar. Aber vom menschlich-ethischen Standpunkt aus müssen wir manchmal auch Nein sagen können. Karin Ahlers in Duffenstedt, die ersten Tage. Meine Reise nach Hamburg, die ersten Stunden in der Klinik und meine allerersten Eindrücke in der neuen Heimat kommen mir, wenn ich zurückdenke, wie eine Filmszene vor. Ich spiele eine Rolle, bin eine Art Statist und funktioniere so gut es eben geht. Meine Umgebung nehme ich nicht wirklich wahr. Es sind einzelne Bilder, die sich bei mir einprägen in meinem neuen Leben. Im Klinikalltag, den ich mir so sehr gewünscht habe, muss ich hellwach und an der einen oder anderen Stelle richtig schnell sein. Das frühe Wecken ist kein Problem für mich. Das Tempo beim gemeinsamen Frühstück macht mir schon zu schaffen. Die Oberin hält für die an dem Tisch versammelten Schülerin eine Andacht und gibt dann das Zeichen zur Mahlzeit. Die ist, ehe ich überhaupt weiß, wie es läuft, schon wieder zu Ende. Es sind wirklich nur Minuten zum Essen und Trinken. Ich schaffe im Eiltempo ein Brötchen mit Auflage und muss aufstehen. Satt werde ich nicht. Nach dem Frühstück steht Nähen auf mein Tagesprogramm. Die Arbeit mit Nadel und Faden an der Nähmaschine klappen immer besser, auch wenn ich von Fatis Fähig und Fertigkeiten nichts mitbekommen habe. Leitet mich Frau Böttcher doch sehr gut an. Danach habe ich eine Pause. Auch meine beiden Zimmergenossen haben eine Freistunde und so können wir uns kennenlernen. Renate kommt irgendwo aus dem Norden und Gertrud kommt aus dem Schwarzwald. Wir teilen uns zukünftig den kleinen Raum mit dem wackeligen Tisch und Stühlen, die nicht besser sind. Mir fällt schnell auf, dass es in der Klinik von Sprechweisen und Dialekten wimmelt. Die Schülerinnen, die auf mich alle sehr selbstbewusst wirken, kommen aus den unterschiedlichsten Ecken von Deutschland oder gar aus dem Ausland. Helga, die ich sehr mag und die bald zur engen Freundin wird, stammt aus Ecuador. Ich selbst sorge mit meinem Sächsisch immer wieder für schallendes Gelächter. Die Schwestern grinsen schon, wenn ich auftauche. Da muss ich etwas ändern. Als mein Bruder Dieter in die Schweiz gegangen ist, hat er ganz toll an seiner Sprache gearbeitet. Wenn er das kann, dann kann ich das auch. Außerdem möchte ich nicht dauernd auffallen oder zu einem Außenseiter werden. Also üben, üben, üben. Das Mittagessen geht so schnell über die Bühne wie das Frühstück. Nach dem kurzen Gebet der Oberin startet das Essen. Nach gefühlt nicht mal 10 Minuten ist die Mahlzeit zu Ende. Satt bin ich natürlich nicht und daran wird sich auch für Jahre nichts ändern. Später gibt es für mich eine Lösung. Wenn der Hunger zu groß wird und meine Gedanken nur noch ums Essen kreisen, fahre ich in meiner Freizeit ins Bethanien-Altersheim nach Volksdorf. Dort besuche ich Schwester Lina, die ich aus Bethanien, Leipzig kenne. Sie arbeitet in der Küche und versorgt mich regelmäßig mit den verschiedensten Leckereien. Als Dank putze ich die Küche. In Volksdorf besuche ich am Wochenende auch die katholische Kirche, denn ich bin sehr christlich erzogen worden. Am Nachmittag des ersten Tages nähe ich noch ein bisschen still vor mich hin und husche dann auf mein Zimmer. Ich muss einfach mal verschnaufen. Da stürzt doch eine Menge auf mich ein. Allein traue ich mir überhaupt noch nichts zu. Aber am Abend nagt das Hungergefühl an mir. Ich muss etwas unternehmen. Also marschiere ich los und frage nach Abendbrot. Es heißt wieder Tempo, Tempo. Schnell das Brot belegen, sonst knurrt der Magen weiter. Anschließend sitzen wir im Zimmer zusammen. Renato und Gertrud versorgen mich mit Informationen und Neuigkeiten. Was ist aktuell los? Was muss ich unbedingt beachten? Was gibt es so über den einen oder anderen Arzt zu erzählen? Dr. Werner von Eckesparre, der Leiter der Chirurgie, habe ich schon kennengelernt. Auch den Oberboss Professor Burchardt. Die dritte im Bund, die ich noch begrüßen durfte, ist die Kinderärztin Dr. Eva Eckert, die für das Röntgen zuständig ist. Sie kommt aus Hamburg, bewohnt aber auch ein Zimmer in der Klinik. Unsere Gespräche kommen auf die strenge Hausordnung. Die wichtigsten Punkte sind leise bewegen, höflich sein, nicht schimpfen, um 22 Uhr zu Hause sein. Wer zu spät kommt, wird von der Nachtschwester aufgeschrieben. Ich muss schlucken, aber man gewöhnt sich an alles. Heimweh oder Heulen gibt es für mich nicht. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann stehe ich dazu. Und wenn ich etwas unbedingt will, dann schaffe ich das. Natürlich denke ich immer wieder an zu Hause und an meinen festen Vorsatz. Wenn der Familie etwas passiert, fahre ich sofort zurück nach Leipzig. Egal, was gerade los ist. Unter dem Mädchennamen meiner Mutter schicke ich regelmäßig Post an meine Eltern. Über Schwester Rosemarie, die hier aus dem Haus, besteht auch Kontakt. Sie fährt öfters nach Leipzig und ist eine Art Bote. Mutter gibt ihr Sachen für mich mit. In meiner neuen Heimat muss ich mich pünktlich anmelden. Der Gedanke daran macht mich schon vorab nervös. Schließlich bin ich immer noch nicht 18, wenn ich den Gang doch schon hinter mir hätte. Oberin Elfriede drückt mir meine Papiere in die Hand und schickt mich nach Ohlstedt. Ich weiß vor Aufregung schon wieder nicht mehr, wie ich fahren muss, aber ich krieg das raus. Ein Stück zu Fuß und zwei Stationen mit der Bahn. Elfriede muss mich angemeldet haben, denn es geht schnell und ohne Probleme über die Bühne. Ich halte einen Meldezettel, die Unterlagen für einen Ausweis und eine Wohnberechtigung für Hamburg. Nun ist es offiziell. Ich habe in Duvenstedt ein Bett, einen halben Stuhl und Vollpension. Auch im Ort finde ich mich schnell zurecht. Was man so braucht, findet man schön zentral an der Hauptstraße. Es gibt einen Friseur in der Nähe der Klinik. Sogar Kleider und Pullis werden angeboten. Eine Tankstelle versorgt die Autofahrer, wo heute ein Getränkemarkt ist, gab es einen Kaufmannsladen mit einem bunten Sortiment. Die Gaststätte Grabo, die ist heute Italia, ist ein zentraler Treffpunkt. Und im Schuhladen nebenan finde ich bis 1989 immer die passende Fußbekleidung. Am Kreisel Richtung Burgsfelde ist ein Sparladen mit einem richtig guten Schlachter. Dr. Winkler ist als Kinderarzt eine Institution über den Ort und der Umgebung. Der Knaller ist das Kino in der unmittelbaren Nähe des Schuhladens. Ich schwärme für Heimatfilme und ich komme in den ersten Jahren voll auf meine Kosten. Also ich bin angekommen, habe schon nette Menschen getroffen, bin angemeldet und freue mich auf meine Ausbildung. Die Stationen des Lernens. Karin Ahlers auf dem Weg zur Kinderkrankenschwester. Mein Weg zur Kinderkrankenschwester folgt den Bestimmungen über die staatlich anerkannte Kinderkrankenpflegeschule des Kinderkrankenhauses Walldörfer in Hamburg-Duvenstedt. In diesem historischen Papier sind alle Einzelheiten zur Ausbildung, wie beispielsweise Aufnahmebedingungen, Vergütung, Bekleidung, Dienstzeit, Urlaub, Allgemeines festgelegt. Der Unterricht findet einmal wöchentlich vormittags von 9 bis 12 und einmal wöchentlich nachmittags von 14 bis 17 Uhr. Lehrer und Schülerinnen treffen sich in dem riesigen Wohnzimmer im Schwesternhaus. Nicht nur die Größe des Raumes beeindruckt mich, irgendwie herrscht dort eine besondere Atmosphäre. Mit dem Flügel, der sofort ins Auge fällt, verbinde ich fröhlichen Gesang und viele unbeschwerte Stunden, alte Möbelstücke und ein ausziehbarer Tisch, an dem mehr als 10 Personen locker Platz haben, prägen das Bild und formen ein